Mit dem Podcast gehen wir auf eine Reise und navigieren durch die Wirtschaftswelt der Zukunft. Jetzt reinhören!
Hier wird geredet und das gleich doppelt. Im zweiwöchentlichen Rhythmus unterhalten wir uns mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Wir finden praxisbezogene Antworten auf Herausforderungen, die jedem von uns begegnen könnten. Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen. Heute
haben wir eine neue Podcast-Folge und zwar mit Timo und Andy von Neofusion aus dem Ruhrpott. Und lieber Timo, ich glaube, dir brennt da was unter den Nägeln.
Wo damals Kohle und Stahl war, ist heute tatsächlich der Handel der Zukunft.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid unglaublich gespannt, auf was da kommt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es geht wieder weiter. Wirtschaften der Zukunft heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Und zwar ist es Einkaufen der Zukunft, ist es E-Commerce der Zukunft. Wir sind unglaublich gespannt, dass wir heute den Timo und den Andy von, und jetzt möchte ich es richtig aussprechen, von der Neofusion GmbH bei uns haben. Hallo ihr zwei.
Hallo, vielen Dank.
Schönen guten Tag, hallo.
Und jetzt habt ihr schon den Charme des Schwäbelnden sozusagen mit dem Englischen gepaart gesehen. Genau, ich freue mich total, dass wir wieder ein Dortmunder Unternehmen dabei haben, wobei es uns total egal ist, wo ihr sitzt, weil der Hauptsitz ist zwar Dortmund, aber ihr seid schon ein bisschen über den Tellerrand hinaus und zwar schon ein bisschen mehr. Philipp hat das gerade schon wunderbar aufgesetzt. Wer seid ihr eigentlich und wenn ja, wie viele? Vielleicht könnt ihr einfach mal ganz kurz, wir sind ja schön digital, in drei Hashtags einmal erklären, erstmal wer ihr seid und dann in drei Hashtags wer oder was ist eigentlich Neofusion? Wie kommt man vor allen Dingen auf den Namen? Und ich würde sagen, lieber Timo, darf ich mit dir anfangen?
Ja,
welche drei Hashtags beschreiben dich persönlich am ehesten oder am besten?
Ja, mein Name ist Timo Link. Ich bin 35 Jahre alt, Frau, bereits eine kleine Tochter. Und ich würde mich beschreiben als dynamisch. Ich habe sehr viel Spaß bei der Arbeit und arbeite gerne mit vielen Kollegen und Freunden zusammen.
Hervorragend, cool. Lieber Andreas, wer bist denn du?
Ja, ich bin auch ein Dortmunder Junge, zarte 39 Jahre alt, Vater von zwei Söhnen und ja, Fußballfan natürlich. Wenn man hier aus der schwarz-gelben Fußballhauptstadt kommt, gibt es da eigentlich ja keine andere Möglichkeit, dem Fußball beizuwohnen. Und ja, also ich würde mich beschreiben als, ich sag mal, Hashtag loyal, Hashtag immer da, wenn man mich braucht und Hashtag harte Arbeit schlägt Talent.
Wow, cool. Timo, drei Hashtags zu Neofusion.
Ja, drei Hashtags zu Neofusion. Ich würde sagen, es ist eigentlich deutlich umfangreicher als drei Hashtags. Wir hatten es ja anfangs schon beschrieben. Sag ich mal, wo ordnen wir uns mal ein? Ich würde sagen, Hashtag Großhandel, Hashtag Technologie und Hashtag extrem flexibel.
So, liebe Gäste, und jetzt wisst ihr ganz genau, was die beiden machen und noch viel mehr. Kannst du vielleicht, lieber Timo, mal ganz kurz von vorne anfangen, auf die Gefahren, dass du sagst, oh nee, nicht schon wieder, weil wie oft hast du die Geschichte schon erzählt? Denn ihr seid noch verdammt jung. Seit wann gibt es diese GmbH? So viel darf ich schon verraten um den Titel. Ja. Wir wollen natürlich gleich viel, viel mehr über euch persönlich wissen. Aber was war so denn die Grundidee, dass du gesagt hast, weißt du was, ich werde jetzt einfach mal Unternehmer? War das so?
Also im Prinzip war es nicht so tatsächlich und wie viele Unternehmer würde ich sagen, bin ich auch schon vorher mit einigen Themen tatsächlich gescheitert. Ich würde nicht unbedingt sagen gescheitert, sondern es waren sehr lehrreiche Zeiten, ob als Angestellter oder vorher schon als Selbstständiger. Und ich würde gerne nochmal den Namen gerne nochmal aufgreifen und das erklärt vielleicht einiges. Lieber Philipp, du sagtest vorhin Neofusion. In Wirklichkeit heißt es Neofusion tatsächlich, also nicht ganz falsch. Der Name leitet sich im Prinzip ab von Distribution. Das ist so ein Fachbegriff für international für den Großhandel, in dem wir uns bewegen. Und mit Neo wollte ich eigentlich so ein bisschen ausdrücken, dass wir im Prinzip alles anders machen, alles neu machen und das Ganze im Prinzip auf einer Technologie fußen, die so ein bisschen anders arbeitet als der klassische Großhandel, so wie ich ihn vorher kannte. Und das ist eigentlich so, ich glaube, unser magischer Trank, sage ich mal, der uns so erfolgreich gemacht hat in den letzten Jahren.
Und was war jetzt deine Grundidee? Was hat dich bewegt zu sagen, ich mache mal aus was ganz Kleinem echt etwas verdammt Großes? Seid ihr wirklich so groß?
Ich muss dazu sagen, wir sind in 5 Jahren auf einen neunstelligen Umsatz gewachsen. Ich würde fast schon sagen, ja, das ist tatsächlich in dem Bereich sehr groß. Ich habe die Firma vor 5 Jahren gegründet. Eigentlich aus dem einzigen Beweggrund her, dass ich Schwächen gesehen habe im Großhandel, die es gibt. Und ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, eben diese Schwächen auszumerzen, die da sind. Und das konnte man eben, ähnlich wie wir es schon im Eingang besprochen haben, durch eine Technologie eigentlich sehr gut ausmerzen, diese Schwäche. Und ich glaube, das war dann eben das Erfolgsrezept tatsächlich.
Bist du Informatiker?
Nein, ich bin tatsächlich kein Informatiker. Das muss ich dazu sagen. Ich habe selber Wirtschaft studiert. Okay. Das tatsächlich auch nicht beendet. Ich hatte das schon mit der Brit mal besprochen. Ich habe tatsächlich nur Abitur und bin kein Informatiker, aber konnte ganz gut erklären, was ich eigentlich haben möchte. Und ich glaube, als Geschäftsführer und Gründer muss man nicht alles immer selber beherrschen, sondern es reicht, wenn man sich die nötigen Kräfte und die ähnlich wie bei der Skalierbarkeit es eben möglich ist, die Leute dazu zu holen, die man eben benötigt, um sein Ziel zu erreichen.
Sehr cool, sehr cool. Also Brit und ich, wir sind ja bei den Wirtschaftsjunioren, ja, in der Altersabteilung, oder? Darf man das so sagen? Ja. Und da geht es ja auch ganz, ganz stark darum, um Leadership. Und tatsächlich, ich bin auch nur Kaufmann und hatte 120 Ingenieure als Mitarbeiter. Ich wusste nicht, wie man eine Flugsteuerung programmiert. Hatte aber irgendwie die Gabe, die richtigen zu finden, und die haben das dann gemacht. Ja, und ich konnte es gut verkaufen. Ja, genau. Also das war sehr, sehr cool. Vielen Dank, lieber Timo. Dann kommt jetzt die Frage, Andi, dann bist du the Brain 100 Coding oder?
Also ich habe ja gerade eingehend erklärt, dass wir hier aus einer, ich sag mal, sportverrückten Stadt kommen und ähnlich wie bei dem Verein, der hier unmittelbar, ich sag mal, in der Nähe spielt, ist es das Team an sich und die Mannschaft, die da, ich sag mal, die nötigen Skills mitbringen. Und da muss man sagen, da ist Timo so ein bisschen gewesen wie der Jürgen Klopp. Ich sag mal, er hat sich dann zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Spieler geholt. Auch mal die einen oder anderen Underdogs und Nobodies, die aber ja für seine Zwecke anscheinend genau den Skill mitgebracht haben, den das Unternehmen braucht. Und das sieht man hier auf verschiedenen Positionen. Also sei es im Einkauf, sei es im Vertrieb, aber auch die Buchhaltung oder auch im Lager oder auch eine gute Seele einfach zu haben. Also dass wirklich jede Position im Unternehmen so bekleidet, dass sie den maximalen Erfolg für jeden nach vorne bringt. Und das schließt mich ein. Also ich bin auch erst seit einem Jahr hier. Aber auch da, man kommt hier hin und man kann direkt loslegen. Man bekommt auch sehr viel Freiraum und das ist schon ganz gut. Und hier bedarf es weniger Worte, um ans Ziel zu kommen, weil jeder weiß so ein bisschen, was er zu tun hat. Also ich sag mal, dass der Geschäftsführer hier laut wird, das ist eher selten, sondern jeder weiß eigentlich, was verlangt wird von einem. Und das ist eigentlich so die größte Kunst, wenn man da wenig sagen muss als Führungsposition. Und das ist, glaube ich, gerade auch so ein bisschen ja die Kunst hier.
Du vergleichst das Unternehmertum gerade auch mit dem Sport. Du warst lange auch selber beruflich im Sport unterwegs, bevor du zu Neobution gekommen bist. Kannst du da, es geht um das Wirtschaften der Zukunft, unser Podcast, vielleicht da nochmal die Brücke schlagen. Was macht für dich gerade dieser Teamgedanke? Du hast es gerade schon angerissen, aber was macht Neobution genau in dem Feld so besonders, dass ihr auch es gewagt habt, dann aus dem deutschen Markt heraus wirklich in die ganze Welt hinaus zu gucken?
Ja, also zum einen mal die Brücke zu schlagen, ja, also ich habe da ein ganzes Jahrzehnt für einen der größten Fußballnamen Deutschlands gearbeitet, für den Michael Rummenigge. Und da ist natürlich schon so, dass man da Eigenmotivation und Erfolg so ein bisschen auch geimpft bekommt. Man redet ja immer da auch schön von dem FC Bayern gehen und auch wenn man mit diesen Persönlichkeiten dann zusammenarbeitet, kopiert man natürlich viel von seinem täglichen Doing. Das war natürlich schon auch ein guter Ansatz, ins Berufsleben einzusteigen, auch wenn es nicht immer angenehm ist, weil im Fußball oder im Sport wird ja auch mal durchgesprochen, aber dann geht es eine halbe Stunde später auch weiter. Und ich denke auch da für uns ein großer Grund, warum wir so durchstarten, ist, dass wir, wie Timo es auch gerade gesagt hat, sehr dynamisch sind und maximal flexibel. Also bei uns gibt es jetzt nicht, ich sag mal, ein Weg, wo wir sagen, okay, wir möchten die Produktpalette bedienen oder möchten mit dem Kunden zusammenarbeiten. Manchmal sind das Entscheidungen, die innerhalb von 3 bis 10 Minuten getroffen werden. Und auch da mal geguckt wird, ja, ganz neue Felder innerhalb von wenigen Minuten oder von, ich sag mal, wenigen Stunden sagen, okay, die erschließen wir, das machen wir und wir finden Lösungen dafür. Und das ist, glaube ich, auch die Kunst, dass wir wirklich ja auch ein sehr breit gefächertes Netzwerk haben an verschiedenen Stellen und verschiedenen Wirtschaftszweigen, sodass man da halt immer mal wieder vorfüllen kann. Und ich sag mal, Nein gibt es eigentlich selten bei uns. Das machen wir nicht. Das habe ich hier noch nie gehört.
Sehr, sehr cool. Wenn ich da jetzt reingrätschen darf, oh Gott, wir machen heute ganz, ganz viele Fußball. Ganz, ganz viel Fußball dazu.
Wir sind schon bei mindestens 20 Euro fürs Straßenschwein.
Tatsächlich, wenn ich da kurz einwerf, ihr seid ihr dann auch die sogenannten Scouts, wenn es um die Produkte der Zukunft geht? Also ich hab mir, wenn ich mir eure Homepage anschaue, wenn ich mir anschaue, die neue Art des Handels, brauchst du ja auch Produkte, die sowas mitmachen. Wie geht dir sowas an?
Ja, also da kann ich ein bisschen was zu sagen. Im Prinzip ist genau das, was du gesagt hast. Wir schauen uns natürlich Trends an. Wir schauen uns Online-Trends an. Wo geht die Reise hin? Was möchte der Kunde der Zukunft gerne haben an Technik? Dafür sind wir natürlich auch in der gesamten Welt unterwegs. Waren jetzt erst kürzlich Anfang Januar auf der CES in Las Vegas mit einem 8-köpfigen Team, wo wir natürlich schauen, welche Marken bringen gerade was raus? Was ist der Fernseher der Zukunft? Was sind die Mobiltelefone der Zukunft? Welche neuartigen Innovationen gibt es in welchen Bereichen? Und das ist auch das, was Andi gerade ansprach. Wir bedienen im Prinzip jede Gruppe von Produkten. Wir machen sehr viel Haushalt, wir kaufen sehr viel Haushalt, Mobiltelefone. Hauptsache, es ist innovativ, es ist neu und es ist das, was der Kunde schlussendlich sucht.
Wie hältst du den Dialog zum Kunden nochmal? Also ich als Privatperson wäre sicherlich nicht euer Kunde, sondern ihr geht an Großhändler, beziehungsweise genau. Seid ihr der Großhändler und geht dann wiederum an große... Wow, jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht, ne, welchen Namen wir nennen und welchen wir nicht nennen. Aber
genau. ich würde da im Prinzip ungern Namen nennen, aber genau. Zu unseren Kunden kann ich sagen, gehören die größten Elektronikketten Deutschlands sowie online als auch offline. Unsere Kunden sind sehr oft im Ausland. Unsere Umsätze verteilen sich auf 40% Deutschland, 60% EU-Umland und auch weltweit. Also von daher, wir haben auch eine Niederlassung in Miami, bedienen auch den südamerikanischen Markt. Wir kaufen auch in Südamerika und Nordamerika ein. Also wir schauen natürlich immer da, wo ist der Gap, wo ist Platz für uns in der Kette, um eben Marge zu machen.
Und aber nochmal, jetzt wie so eine Art, ich will nicht sagen Trüffelschwein, ne? Aber wie bist du unterwegs oder wie seid ihr unterwegs zu erkennen, Mensch, wo ist der Bedarf? Vor allen Dingen auch eine Glaskugel habt ihr nicht. Mit Nein. Blick in die Zukunft zu wissen, Mensch, wenn wir heute daran investieren, weil bis das Ganze dann hier im deutschen Markt auch etabliert ist oder überhaupt der schon wachgeküsst ist, um dafür offen zu sein, oder haben gerade die letzten 2-3 Jahre diese Öffnung, ich sag mal, ihr habt dich ja sicherlich auch sehr viele digitale Produkte, sind wir da jetzt einfach neugieriger geworden? Wie macht ihr das? Könnt ihr da sozusagen unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen erlauben, ja, nicht euer Betriebsgeheimnis verraten?
Also unser Betriebsgeheimnis geben darf, wenn ich mal ein Beispiel geben darf, ne, klar sind wir schon in irgendeiner Art Scouts, aber ich glaube, es ist schon so, dass wir uns, ich sag mal, auch auf der Bühne einen gewissen Namen erarbeitet haben, sodass hin und wieder auch schon mal aus Fernost ein Anruf kommt und dann gefragt wird, ja, ihr habt das ja schon mit dem und dem Produkt gemacht. Wir möchten das auch gerne, weil ich sag mal, der deutsche Markt an sich ist natürlich schon weltweit gesehen, ich sag mal, einer der Top-3 Märkte weltweit und mit Sicherheit auch einer der schwersten Shark Tanks, die es gibt. Und ich sag mal, da mal ein Beispiel zu geben, man wird auch mal kontaktiert, weil man schon ein gewisses Standing einfach hat in der Branche und gefragt, ja, wir möchten gerne in den deutschen Markt, wir möchten gerne, dass unser Produkt mit euch hier so die Markteinführung findet. Und aber auch da ist es halt so, auch da ein Beispiel, es gibt auch dann Entscheidungen, die dann ja die etwas zäh sind. Ne? Dann denkt man, okay, das ist ein innovatives Produkt und nach 3-4 Monaten merkt man einfach, okay, das Produkt kommt halt nicht so in den Markt an oder es bedarf einfach eine viel größeren Investition, um da irgendwie sich ja stattzufinden. Und auch da muss man dann halt irgendwann eine Entscheidung treffen, aber...
Und diese Entscheidung, und das wollte ich eben gerade erwähnen, fußt eigentlich auf unserem digitalen Einkaufsprozess, der wiederum, ich sag mal, datenbasiert ist, ja. Fußt auf Daten. Und das war eben diese Schwäche, die ich früher im Großhandel so ein bisschen erkannt habe, dass man, ich wollte diese menschliche Komponente, dieses leidenschaftliche, vielleicht auch Beziehung zu anderen Menschen, da wird der Philipp mir wahrscheinlich als Verkaufstrainer gleich so ein bisschen widersprechen, Es ist ja ganz oft so, dass Kaufentscheidungen oder Verkaufsentscheidungen auf Emotionen basieren. Man schaut sich ein Produkt vielleicht an, der Verkäufer schmeichelt einem, er redet einem das sehr warm, er versucht es einem, wenn ich das mal ein bisschen spitzzüngig formulieren darf, anzudrehen. Und genau das war eigentlich der Punkt, wo ich damals gesagt habe, wo ich bei Kaufentscheidungen dabei saß, mit sehr langfristigen Geschäftspartnern, die man schon lange kannte, das kannst du doch mal mitnehmen. Und oftmals hat sich das im Nachhinein als großer Fehler herausgestellt. Und da habe ich eben gesagt, wie kann man diesen Einkaufsprozess oder diese klassische Einkaufsentscheidung eigentlich digital untermauern, dass ich dem Einkäufer selber im Prinzip einen riesigen Sack an Informationen mitgeben kann in diese Kaufentscheidung. Und dazu werten wir eben Verkaufsdaten im B2C-Bereich aus. Wir sind angeschlossen an sehr viele Großhändler, wo wir uns Stückzahlen, Mengen anschauen. Wo sind welche Mengen, in welchen Ländern vorrätig, zu welchen Preisen werden diese Geräte verkauft? Es ist alles sehr gläsern geworden. Ich kann online die Preise crawlen, ich kann auf Knopfdruck sehen, bei einem bestimmten Produkt, wie hat sich der Preis verhalten? Man hat es vielleicht schon gehört, Amazon verändert minütlich Preise. Für den Verbraucher ist es oftmals nicht so wirklich durchsichtig. Was passiert da eigentlich? Kaufe ich lieber morgens, kaufe ich lieber abends? Es haben sich regelrechte Apps entwickelt, die genau diese Kaufentscheidung im Prinzip beeinflussen. Man kennt es vielleicht vom Tanken. Vormittags tanke ich lieber da, nachmittags lieber bei der Tankstelle, übermorgen fahre ich lieber im Allgäu in das Nachbardorf, da ist es dann 4 Cent günstiger. Und so ähnlich treffen wir unsere Kaufentscheidungen eben auch und liegen tatsächlich mit einem hohen Prozentsatz oftmals richtig, dass wir dann eben genau das, den Preis und das Produkt treffen, sodass unsere Kunden dann oftmals sagen, oh, genau das habe ich gesucht.
Also das heißt, ihr könnt über die Daten, die ihr habt, validiert ihr im Endeffekt die Entscheidung und dann kann der Kunde mit dem in Anführungszeichen ruhigeren Gewissen, was auch ein Gefühl ist, sagen, das machen wir.
Jalla. Richtig, natürlich. Ja, cool. Natürlich. Ja, im Prinzip kann man es so sagen. Ja. Wobei es die Technologie eher unseren Einkaufsprozess betrifft. Das heißt, wir kaufen ja, wie Britt es ja schon gesagt hat, die Ware ist ja auch nicht von heute auf morgen da. Das heißt, wenn ich in Südamerika was kaufe, bis es in den Flieger oder aufs Schiff geht und schlussendlich in unseren Lägern aufschlägt, vergehen oftmals ein paar Wochen. Und da ist dann eben der Einkaufsprozess sehr, sehr wichtig, um dann eben, wenn die Ware dann wirklich verkaufsfähig ist und bei uns ist, dass man dann eben keine Bruchlandung oder Schiffbruch erleidet.
Jetzt habt ihr ja den Podcast Wirtschaften der Zukunft. Als ich euch angesprochen habe, als wir euch angesprochen haben, was ist euch durch den Kopf gegangen? Beziehungsweise wie geht ihr mit dem Thema Wirtschaften der Zukunft bei Neobution um? Ihr seid auf Märkten, ihr seht die Trends in anderen Ländern, ihr guckt, was kann man adaptieren für den deutschen Markt, auf dem ihr aber ja nur noch zu 40 in Anführungsstrichen nur noch seid. Genau. Ich will nicht sagen, entscheidet ihr, aber gibt es so Stellschrauben oder Mechanismen? Ich würde auch gerne den Menschen kurz wieder mit ins Spiel bringen, weil du hast ja sehr, sehr viele Algorithmen und Ähnliches gesagt und trotzdem Vertrauen ist ja auch etwas, nicht nur in eure Dienstleistungen, in euer Unternehmen. Wie trefft ihr Entscheidungen?
Ja, also ich sag mal, wir haben ja unser Unternehmen gegründet, das ist jetzt etwas mehr als 5 Jahre her. Wie sicherlich alle wahrscheinlich wissen, ist man so ein bisschen auch in diese ganze Corona-Thematik hineingeschlittert. Das heißt, eigentlich haben wir zu 50% unserer Unternehmenszeit Corona mitgemacht. Und ich hatte ja schon anfänglich, glaube ich, die Attribute dynamisch und flexibel erwähnt. Und ich glaube, dass das einer unserer größten, mit Abstand größten Stärken war zu Corona-Zeiten, dass man eben sehr, sehr schnell auf Trends, sehr, sehr schnell auf Innovationen reagiert hat. Und das war eben, glaube ich, unser riesiger oder ich möchte sagen gigantischer Vorteil im Prinzip zu anderen, die vielleicht etablierte Strukturen hatten, dass ich eigentlich täglich mit neuen Aufgaben konfrontiert war und diese zu lösen galt. Und die Not macht bekanntlich erfinderisch. Ich will nicht sagen, dass wir irgendwie in Not geraten sind, aber Corona hat mich mit Sicherheit dazu beigetragen, dass wir, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich aussprechen darf, dass wir heutzutage so erfolgreich sind, wenn ich das mal so sagen darf.
Es war ein anderer Katalysator.
Es war eine Art Katalysator, natürlich. War es eine Art Katalysator, es hat uns geschärft, es hat uns ein bisschen geformt, in jeglicher Hinsicht tatsächlich. Und ich weiß nicht, wie vielen Gründern es so geht, aber ich kenne viele Leute, die zu Corona tatsächlich gewachsen sind, die ihr Unternehmen nochmal neu aufstellen konnten, die diese Chance einfach genutzt haben. Und das ist oftmals schön zu sehen. Und natürlich bedauere ich, dass auch viele Unternehmen dann in dem Fall es nicht geschafft haben.
Aber nochmal zum Thema Wirtschaften der Zukunft. Wenn du jetzt in die Zukunft guckst, wenn ihr, entschuldige bitte, Andi, ich wollte mich da jetzt nicht mit ausschließen, nur Timo gerade im Fluss sozusagen nochmal nachfragen, was habt ihr gerade, würdet ihr uns das verraten, im Blick, wo sagt ihr, ich fange jetzt nicht mit der 5-10-Jahre-Strategie an, aber wenn ihr Wirtschaften der Zukunft hört, was geht dir da durch den Kopf, was geht euch da durch den Kopf?
Ja, ich würde sagen, das ist im Grunde genommen eine ziemlich schwierige Frage. Also es ist, wenn ich die letzten Jahre betrachte, hätte ich mir nie ausgemalt, was da auf uns zuschlittert oder was da auf uns zugekommen ist. Deswegen möchte ich das im Prinzip nur ganz grob anreißen. Ich sehe natürlich auch, dass unser Unternehmen etwas größer wird und dass die Strukturen mittlerweile etwas mehr einfahren. Und insbesondere im Hinblick auf Wirtschaften der Zukunft würde ich erstmal jetzt gerade, von der Vergangenheit her gesprochen, nicht viel ändern. Ich würde einfach noch mehr Elan, noch mehr Dynamik reinlegen in die Zukunft und dann hoffen im Prinzip, dass ich damit auf meinem Weg im Prinzip richtig liege. Aber ich kann dir jetzt natürlich keine genaue Richtung geben, keine genauen Anhaltspunkte geben. Wie wird es in Zukunft bei uns aussehen? Das ist tatsächlich extrem, extrem schwierig zu
beantworten. Ja, und ich sag mal auch da, ich meine, Tim und ich haben es letzte Woche auch gesehen, als wir auf der größten E-Commerce-Messe in den Staaten waren. Der Markt an sich ist maximal dynamisch und ich sag mal, da ist es für uns einfach so, dass wir halt extrem unsere Sinne schärfen müssen, weil ich sag mal, in jedem Quartal kann es irgendeine neue Innovation geben. Ich sag mal, sei es jetzt als Beispiel, ne, von dem großen Apfel auf San Francisco, dass es dann ja eine neue Brille gibt, mit der man dann irgendwann durch die Welt geht, oder auch andere Themen, auch bei den Fernsehern etc. Also auch da unsere Entwicklung ist natürlich auch sehr stark gekoppelt an die Entwicklung der, ich sag mal, großen Player der Welt, der großen Hersteller. Und deshalb denke ich, dass wir da einfach sehr auf der Hut sind und das tun wir sehr gut Tag für Tag. Und dass das auch so ein bisschen unser Vorteil ist, dass wir da genaue, Wellen in den Verkaufszahlen oder in den Strukturen erkennen und da wieder dynamisch agieren und dann uns schnell wieder anders aufstellen.
Und jetzt wird's persönlich. Die Frage nach der kleinsten Stärke.
So, ihr habt jetzt gerade wunderbar beschrieben, wie ihr euch, ich will nicht sagen, auf die Zukunft vorbereitet, aber was ihr aus der vergangenen Zeit, aber auch aus der aktuellen, sehr schnellen Zeit für euch zieht. Ihr wirkt jetzt auf mich sehr, wenn ich das so sagen darf, bodenständig, damit geerdet und trotzdem ihr seid voller Elan und es geht nach vorne. Wir hatten über Schwächen gesprochen, ich spreche das Wort jetzt einfach mal aus, die ihr sozusagen für Neobution erkannt habt, um euer Unternehmen nach vorne zu ziehen, aber wir wollen ja auch nochmal die Persönlichkeiten, die Unternehmerpersönlichkeiten dahinter haben, so seitens der Unternehmensentwicklung, lieber Andi, aber auch du, Timo, als Geschäftsführer. Und lieber Timo, mit dir würde ich gerne anfangen, was ist deine kleinste Stärke?
Also meine kleinste Stärke, würde ich sagen, man kann es auch ruhig Schwäche aussprechen. Ich mag diese Verweichlichung der Sprache eigentlich nicht. Ich kann auch Schwächen zugeben. Und daher muss ich sagen, es ist Struktur. Wie im privaten als auch im beruflichen Bereich bin ich wenig strukturiert. Ich bin nicht wirklich organisiert. Ich brauche Leute um mich herum, die, besser organisiert sind. Das ist definitiv der liebe Andi. Der ist definitiv deutlich besser organisiert als ich und natürlich meine bezaubernde Frau. Deswegen sage ich beruflich wie auch privat, ob Geburtstag, ob Meeting, ich bin oft derjenige, der völlig dabei überrascht ist, dass es auf einmal ein Geburtstag wieder ansteht oder dass eben ein Meeting ansteht. Und da bin ich immer froh, dass ich Leute um mich herum habe, die das für mich übernehmen.
Lieber Andi, was ist deine? Kannst du dir selber aussuchen. Jetzt kleinste Stärke oder einfach charmanteste Schwäche?
Ja, ich sag mal, ich bin da ähnlich wie Timo gestrickt. Also man kann die Sachen ruhig beim Namen nennen. Also ich glaube, dass ich nicht sonderlich kritikfähig bin. Das rührt natürlich auch daher, dass man mit vielen Mentoren lange Zeit zusammengearbeitet hat. Und das hat natürlich dann schon ein bisschen abgefärbt. Und ich glaube, das ist schon eine meiner größten Schwächen.
Wie arbeitet ihr zusammen? Gut und auf Augenhöhe? Entschuldigung, aber...
Ja, ich würde sagen, wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Dadurch, dass wir uns seit über 20 Jahren im Prinzip kennen, würde ich es im Prinzip in der täglichen Zusammenarbeit nicht wirklich Arbeit nennen. Es macht Spaß, es gibt auch manchmal Reibereien. Wir kennen uns ja aus dem Sport. Andi war immer ein sehr aggressiver Leader als Torwart. Als Torwart ist man ja auch immer ein bisschen durchgeknallt. Das muss man einfach mal so beim Namen nennen. Und mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen bin ich eigentlich froh, dass er an meiner Seite ist, weil wir sowohl im Sport als auch jetzt auf der Arbeit eigentlich doch ziemlich erfolgreich zusammenarbeiten. Also irgendwie scheint es doch zu passen.
Spielt ihr noch Fußball?
Nein, also ich spiele keinen Fußball mehr.
Du kannst ja privat spielen.
Ja, wir gehen mit dem Team hier auf der Arbeit manchmal ein bisschen Indoor spielen. Aber das ist dann wirklich mehr so ein bisschen Zocken, muss man sagen. Das ist dann kein richtiges Fußball mehr. Also ich habe meine Fußballschuhe tatsächlich mit Ende 20 an den Nagel gehangen. Und dann war das auch für mich, natürlich ob der zeitlichen Komponente Spaß, würde es mir weiterhin machen, aber irgendwann ist dann auch mal Schluss.
Ja, also ich kann die Schuhe noch nicht an den Nagel hängen. Ich habe die letzten Jahre auch noch Landesliga hier in Dortmund gespielt und ich glaube, ich werde so lange spielen, bis meine Füße mich tragen. Das ist das, was Timo auch gesagt hat, also immer aggressiv jetzt nicht, aber ich sage mal, war schon, glaube ich, ein Motivator und jemand, der so ein bisschen in der Kabine auch die Mannschaft dann anheizt und nochmal so den letzten Prozentpunkt einfach rausholt. Und ja, ich brauche da einfach auch noch den Ausgleich, nicht vor meiner Familie, sondern einfach mit Freunden und da einfach noch, ich sag mal, ein bisschen schwitzen, mal so den Ausgleich zum täglichen Berufsleben abends dann nochmal schaffen. Und ja, auch da, also es ist für mich natürlich immer eine, ich sag mal auch, wie soll man sagen, schwierig, Freunden gerecht zu werden, aber ich glaube, das ist für mich eigentlich so die größte Motivation, morgens aufzustehen. Ich kenne es nicht anders, habe mein ganzes Berufsleben eigentlich für ja, mehr oder weniger Familienmitglieder oder auch Freunde gearbeitet. Und das ist für mich eigentlich immer die größte Motivation, morgens aufzustehen und dann den Tag über aggressiv Vollgas zu geben.
Sehr gut. Jetzt ist es ja so, dass das Wirtschaften der Zukunft und die Brit und ich haben das vor fast einem Jahr jetzt auch als Podcast so angefangen. Grundsätzlich geht es bei uns auch um den ehrbaren Kaufmann. Das heißt, unser Handeln da draußen hat ja eine ganz bestimmte Wirkung. Und wenn ich mir jetzt anschaue, Distribution, der Handel der Zukunft, ja, da geht auch eine ganz große Verantwortung mit. Weil ganz am Ende seid ihr, wenn ihr Scout seid, die Produkte der Zukunft herausfinden, in den Markt bringen. Und da kommt jetzt meine oder unsere steile These rein. Steile These zum Thema. Ich habe beim Zukunftsinstitut.de gefunden, und zwar, ich sage jetzt einfach mal, Tech-Hypes produzieren reihenweise Lösungen, für die es eigentlich gar keine Probleme gibt. Vermeintliche Innovationen überschwemmen den Markt. Wie geht ihr um mit dieser Verantwortung, dass das, was ihr erfolgreich, der Algorithmus als erfolgreich zeigt, da draußen auch oder keinen negativen Effekt hat?
Ja, also ich denke mal, wenn man sich unser Portfolio ansieht, dann ist es schon so, dass wir, ich sage mal jetzt, keinen überflüssigen Tech-Ramsch suchen und vertreiben, sondern wirklich alltägliche Dinge, also sei es von Küchenzubehör, die man wirklich braucht, ob es eine Kaffeemaschine ist oder ob es ein Glätteisen ist oder auch natürlich ja Monitore, Zubehör fürs Homeoffice. Also das sind natürlich alles Produkte, die ja in einem alltäglichen Leben auch Anwendung finden. Und ich glaube, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und auch auf dem Weg bleiben.
Natürlich, aber lieber Philipp, machen wir das natürlich auch so, dass wir hin und wieder mal uns mehr aufs Eis hinauswagen. Und auch da haben wir natürlich, um deine These so ein bisschen zu, ich sag mal, ich will sie nicht entkräften, ich kann aber auch nicht hundertprozentig zustimmen, haben wir natürlich auch mal Produkte dabei, die nicht diesen Anklang finden, wo wir es erhoffen. Also es wäre jetzt, glaube ich, vermessen zu sagen, dass all unsere Produkte, die wir auf den Markt neu etablieren oder auch viele etablierte Produkte in den Markt werfen, dass die immer Anklang finden. Ich kann da ein Beispiel nennen. Wir hatten eine AR-Brille von einem relativ unbekannten Hersteller, haben es probiert mit dieser AR-Brille, aber es entspricht genau der These, die du gesagt hast, der Anwendungsfall war eben für diese Brille nicht da. Und man konnte zwar ein bisschen Games damit spielen, aber ein Produkt zu kaufen für mehrere hundert Euro, wo man rein game-basiert, hat dann doch nicht den Anklang gefunden, wie wir es im Prinzip gehofft haben. Wir haben gehofft, dass es eben eine neue Innovation ist, dass es gut läuft, dass es funktioniert, dass die Leute den Mehrwert sehen. Aber das war eben auch nicht der Fall. Aber wir versuchen natürlich, diese Fälle weitestgehend zu minimieren. Klar.
Ja, also vielleicht sogar, um dann einfach auch nochmal zu zeigen, wie jetzt einfach mal in den Worten eines Schwaben vom Bodensee, wie Neo Buschen das eben vielleicht genauso durch diesen, oh Gott, ja, ich, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seht jetzt gerade nicht die Bilder, die ich sehe, ja, hast hier drei schmunzelnde Hochdeutsche, die hier wieder mal volles Diskriminierung, Bashing gegenüber den Geberländern.
Nein.
Also, jetzt mal, vielleicht sorgt ja genauso eure Art einfach diesen Handel, diesen neuen Handel der Zukunft zu machen, dafür, dass halt einfach auch dadurch weniger Schrott entsteht.
Und um auch nochmal eine Lanze, sage ich jetzt mal, voll in Richtung Neobution zu brechen. Ihr seid ja im Premium-Segment, korrekt, ja. Oder? Das würde ich gerne nochmal erwähnen. Also es geht wirklich nicht darum, die Endverbraucher sozusagen mit Ramsch zu füttern, sondern, Andreas, was du gerade auch gesagt hast, ne, also es geht schon auf den täglichen Gebrauch, sei es beruflich wie im Haushalt. Also ihr seid auf, kann man das sagen, die weiße Ware ist es nicht, aber ihr seid ja auf Elektronikartikel fokussiert oder spezialisiert und natürlich traut man sich da auch mal ein bisschen weiter aus.
Unser Kerngeschäft, schlussendlich unser Kerngeschäft, da, wo wir auch die Datenmengen im Prinzip ziehen können, das sind die 50 größten Elektronikmarken, die man so kennt. Also da brauche ich nicht vom Berg halten. Also das ist eine Samsung, das ist ein Google, das sind mit Sicherheit Amazon Devices, das sind im Druckbereich Epson, HP, im Gaming-Bereich Razer, Logitech. Also wir haben da relativ viele Marken, mit denen wir das machen. Und schlussendlich brauchen wir diese Marken auch, wo wir dann eben diese Datenmengen ziehen können. Innovative Produkte sind bei uns, ich will nicht sagen Side-Business, aber wenn wir natürlich sehen, dass gewisse Marken mit gewissen Produkten sehr gut funktionieren, dann schauen wir uns natürlich auch Innovationen in dem Bereich an, versuchen die natürlich auch zu etablieren. Also von daher, aber klar, wir sehen natürlich auch diesen Sustainable-Charakter, dass wir jetzt sagen, wir wollen auch den Markt nicht überfluten mit Elektronik-Ramsch, Elektronik-Schrott. Das ist in der Regel bei uns nicht der Fall.
Genial. Ich sage immer, schaut immer, dass ihr bitte mit Marktführern zusammenarbeitet. Und ich glaube, dass Marktführer, und wenn man sich auf eurer Homepage umschaut, da sind da ganz viele Bildchen von Marktführern, ja, ich glaube, dass die alle genau diesen Zweck auch hinterherfahren.
Genau, man muss am Ende auch sehen, warum sind diese Hersteller Marktführer? Das liegt einfach daran, da sie in der Regel die beste Qualität, die höchste Qualität, die besten Innovationen haben, das schönste Design, schlussendlich, was so ein bisschen untergeordnet ist, aber für viele ja doch sehr, sehr wichtig ist. Also von daher, ich denke auch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, als einen Toaster mit Display auf den Markt zu schmeißen, auf dem man noch Fernsehen gucken kann und Wäsche waschen kann. Ich glaube, das ist am Ende, das braucht keiner, das will keiner und das möchten wir auch nicht machen.
Sehr cool.
Ich würde gerne noch abschließend einmal wieder auf die Unternehmerpersönlichkeiten zurückkommen und auf die Gefahren, dass Philipp mir jetzt gleich Augen verdreht, den Hals umdreht. Aber welchen Stellenwert hat für euch Familie in dem Ganzen? Also wenn man euch zuhört, ihr seid viel unterwegs. Ihr, denke ich mal, habt einen langen, ausgefüllten Arbeitstag. Ihr kommt runter, entweder im Sport. Ihr habt beide Familien, das habt ihr zu Beginn gesagt. Lieber Timo, ich hoffe, ich greife das jetzt einfach mal voraus. Es gibt auch Familienmitglieder von euch im eigenen Unternehmen. Deshalb konkret die Frage, welchen Stellenwert hat Familie, um überhaupt das zu realisieren? Jetzt keine Lobhudelei, sondern ich denke mal, ab da kriegt man oft ehrliche Antworten oder Rückmeldungen.
Also das kann ich im Prinzip direkt beantworten. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ich habe verschiedene Aspekte mit meiner Familie im Prinzip verknüpft. Ich habe besonders in der Anfangszeit des Unternehmens, braucht man Familie, ich brauchte meinen Bruder, ich brauchte meinen Stiefvater, der mir eben im Unternehmen oder die mir im Unternehmen sehr stark geholfen haben.
Warum? Oder konkret wo?
Sie haben mir natürlich viele Aufgaben abgenommen, was Lagertätigkeiten, was einfach, auch ich musste am Anfang im Lager helfen. Also wie gesagt, ich mag, Andi hat es ja schon angesprochen, harte Arbeit. Ich habe am Anfang vieles im Unternehmen gemacht, nahezu alles gemacht. Und da braucht man einfach hin und wieder mal Hilfe und da ist man auf seine Familie angewiesen. Ich habe meine Frau, mein Kind mit auf die Messe genommen nach Las Vegas. Ich habe sie einfach gerne bei mir. Ich brauche meine Frau als Ruhepol. Ich habe meinen Arbeitsweg versucht, so kurz wie möglich zu halten. Ich wohne tatsächlich nur 5 Minuten von der Firma entfernt. Ich bin schnell zu Hause. Meine Frau, mein Kind besuchen mich sehr oft in der Firma. Also um deine Frage zu beantworten, es ist sehr wichtig. Man braucht das, um auch runterzukommen. Ich mag das Bodenständige und natürlich ist es, ich sag mal, das Verhältnis zu meiner Familie ist eigentlich sehr, sehr gut. Und von daher, die unterstützen mich auch gerne. Und mittlerweile arbeiten auch alle hier. Also am Anfang war es quasi eine Aushilfe. Und irgendwann hat man im Prinzip erkannt, warum soll ich woanders arbeiten, wenn ich auch bei meinem Bruder arbeiten kann. Und das ist im Prinzip eine sehr, sehr schöne Sache, wenn ich ihnen das ermöglichen kann und umgekehrt sie sich dann auch sehr, sehr wohlfühlen. Ja.
Andreas, zum Bereich Unternehmensentwicklung und Familie? Passt, oder?
Ja, absolut.
Du kannst jetzt auch was anderes sagen.
Nein, aber ich sag mal, Timo hat es ja auch gesagt, es ist natürlich bei all dem Stress, den man auch hat, immer auch ein Ruhepol. Meine Frau hat mich leider nicht anders kennengelernt. Ich war quasi 10 Jahre gefühlt 4 Monate im Jahr unterwegs. Das hat dann auch ja so weiter, oder das ging dann auch so weiter in der nächsten Tätigkeit, aber auch da ist sie absolut der Ruhepol und mit meinen beiden Söhnen freue ich mich auch jeden Abend dann zusammenzukommen und einfach nochmal ganz bodenständige Sachen zu machen. Ich glaube, Timo und ich sind da so ein bisschen auch aus einem Schlag, weil ich glaube, unsere Väter waren ganz früher nicht so, ich sag mal, einfühlsam oder liebevoll in dem Sinne, dass man sehr viel gemacht hat. Also ich erinnere mich, Timo und ich, wir waren halt auch in einem gleichen Jugendclub beim Fußball und da wurde man, ich sag mal, mehr oder weniger dann abgesetzt und man wurde dann irgendwie 3 Stunden später wieder abgeholt. Und irgendwie ist das, glaube ich, im Moment auch so ein ganz guter Gegenpol, eine Familie jetzt auch gerade zu Hause zu haben und zu wissen, es geht nach Hause und da freut man sich. Und das Schöne ist auch da, das habe ich auch anders kennengelernt, Timo ist da oder generell hier bei uns ist es sehr entspannt, dass man auch mal die Kinder mitnehmen darf, wenn einer irgendwie ja krank ist oder nicht in die Kita kann oder nicht in die Schule kann. Die haben natürlich dann hier ein riesen Repertoire an interessanten Sachen. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit noch viel wichtiger als irgendwelche monetären Themen, so dass man wirklich auch gerne zur Arbeit geht und weiß, in Problemsituationen gibt es ja auch ein Netz, in das man fällt. Und man kann auch da auch sehr familiär miteinander arbeiten.
Sehr cool. Ja. Liebe Britt,
du.
Ich würde den Auskehrschwung einleiten. Und zwar, und das ist uns einfach auch immer wichtig, ihr zwei, vielen herzlichen Dank erstmal, dass ihr da seid und gleichzeitig von euch einfach nochmal einen Impuls. Entweder jeder oder ihr gemeinsam oder einer von euch. Was gebt ihr da draußen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern der Welt mit? Was liegt euch am Herzen, wenn ihr ans Wirtschaften der Zukunft denkt?
Habt ihr einen Wunsch?
Andi, gerne. Von dir? Hast du einen Wunsch?
Family first.
Okay, das ist ein abgefahrenes Closing. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, dass ihr.
Timo darf auch eine Chance?
Bitte?
Timo darf aber auch eine Chance haben, oder?
Ja, also ich habe jetzt, mir fällt also diese Spontanität manchmal, das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, um mal wieder auf Schwächen zu kommen. Deswegen finde ich diesen Leitsatz Family, ich würde das noch ergänzen mit Family and Friends first, weil wir hier alle ich habe auch sehr viele Freunde von mir und von Andi, die hier arbeiten. Es ist irgendwie eine große Suppe hier und das finde ich eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen.
Und jetzt sind wir raus und sagen vielen, vielen herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt, dann erzählt jedem davon. Erzählt einfach jedem davon. Wir sind raus, wir sagen herzlichen Dank und wünschen euch eine grandiose Woche. Bis dann. Ciao.
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 Wieder schauen.
Sie hörten
den Podcast mit Timo und Andi der Neobution GmbH hier auf Phoenix West in Dortmund, wo wirklich früher Kohle und Stahl mit Hösch unterwegs waren. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und liebe Gäste, wenn es euch gefallen hat, vor allen Dingen aber, wie seht ihr die Zukunft in der Distribution, dann meldet euch. Bis bald.
Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.